Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Ecke, Tenendo, guten Tag.
Hallöchen, frohe Weihnachten alle zusammen und auch mit dabei Timon aka Klängern, hallöchen.
Ja, guten Tag, bitte schaltet nicht ab, falls ihr denkt, ihr habt die falsche Folge angeklickt. Nein, nein, wir sind immer noch genau richtig hier.
Ja. Ich habe nur einen kleinen Jux gemacht, hat vielleicht mit unserem Film diese Woche zu tun, aber das ist nur ein kleiner Wink mit dem Fingerzeig oder wie heißt dieses Sprichwort, ich weiß es auch nicht.
Genau, mehr. Richtig. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Nach der großen Flo-Folge, die einfach 2,5 Stunden ging, wo wir maßlos überzogen haben, aber zu Recht auch, sind wir jetzt wieder zu zweit, aber vielleicht nicht für immer, denn wir planen schon im Hintergrund.
Natürlich, das wird, also hier regelmäßig kommen hier mal neue Leute rein, die machen dann hier den hier und dann machen wir die Tür auf und dann geht das hier rund, das sage ich euch.
Genau, ja, aber heute haben wir Filme mitgebracht, wir haben Serien mitgebracht, den 42er, den Flo uns vorgeschlagen hatte. Da habt ihr geantwortet, den besten Listenfilm, der sogar auf meiner Watchlist stand. Also es wird.
Du kanntest den auch gar.
Ihr habt den noch nie gesehen.
Dann wird's spannend, aber.
Ja, wollen wir vorher kurz über das eine Thema reden, was wir gerade.
Ja, natürlich, können wir gerne machen. Das eine Thema.
Ja, für mich ist das ein großes Thema. Ich glaube, für dich gar nicht so. Aber der Joker-Trailer ist rausgekommen.
Ja.
Der Trailer zum zweiten Joker-Film. Joker. Folie à Dois? Keine Ahnung.
Ja, Spanisch kann nicht jeder, das ist halt schwierige Sprache.
Ja, es ist ein Trailer rausgekommen, was sagst du dazu?
Ich habe richtig Bock. Also der Trailer, und das haben viele auch unter in den Kommentaren drunter gesagt, das ist mal endlich wieder ein Trailer, der nichts verrät, aber der dir unfassbar viel Appetit auf den Film macht. Und das ist selten bei Trailern.
Ja,
deswegen gucke ich eigentlich auch selten Trailer, ja.
So ein guter Trailer muss eigentlich nur das richtige Gefühl und die richtige Stimmung erzeugen.
Genau.
Dass du sagst, du hast Bock drauf und nicht, guck mal, das passiert und dann passiert das und dann passiert das.
Genau. Nein. Und ich finde, das, was er machen soll, macht er sehr, sehr gut. Und ich bin wirklich gespannt. Auch diese ganze, ich bin immer noch vorsichtig, was diese Musical-Thematik angeht, ne? Aber ich glaube, wenn Musical, dann ist Lady Gaga wahrscheinlich jetzt nicht die schlechteste Wahl gewesen als Harley Quinn.
Ja, ich glaube auch, ich mag die auch. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich gehört habe, dass der ein bisschen weniger Gewalt hat als der erste.
Der ist aber trotzdem R-rated, glaube ich.
Ja, aber irgendwie nicht mehr explizit mit viel Blutgewalt oder irgendwie sowas. Und ich fand das schon wichtig im ersten. Also es war so ein Element, wo man beim Gucken sich dachte so, oh, weißt du? Und wir hatten ja schon drüber geredet, über den ersten. Ich habe ja eine 10 gegeben. Ich fand den ja wirklich so geil. Deshalb also ich glaube aber schon, dass die das gut hinbekommen. Ich fand auch diesen Aspekt geil, dass er jetzt nicht mehr alleine ist und so. Und ich glaube, die kriegen es ganz gut hin, sich auf so eine kleine Geschichte zu konzentrieren und nicht, jetzt explodiert die ganze Welt und das ganze Universum fällt zusammen.
Ja, also das wirkt ja im Trailer so ein bisschen so, als wären die beide im Gefängnis, ne, und würden dann irgendwie ausbrechen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also wieder ein sehr begrenzter Raum, den sie da im Prinzip haben, was ich immer auch sehr mag bei Filmen, wenn es jetzt nicht direkt die ganze Welt ist so, die können da, weiß ich nicht, nach Argentinien fliehen oder so, dann wird es vielleicht ein bisschen crazy. Aber ich bin da sehr gespannt drauf. Und wenn der nur ansatzweise so gut ist wie der erste Teil, dann haben wir auf jeden Fall einen großartigen Film. Den war, ich glaube, im Oktober, wann war das?
War das dieses Jahr schon? Oh, das weiß ich gar nicht.
Ich meine,
irgendwann. Ich sag aber, also das wird, glaube ich, mindestens eine 8, würde ich mal behaupten.
Ja, also das sollte mindestens drin sein. Alles, was da drunter ist, ist für mich ein Flop, auf jeden Fall. Also ja, so eine Erwartungshaltung kann man schon mal mitbringen nach dem ersten Brecher da.
Ah, ich finde das schön. Ich freue mich. Also, wir sind ja aber skeptisch, was so Fortsetzungen angeht, aber das ist einer, da freue ich mich sehr drauf.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wo ich mich übrigens auch drüber sehr freue, denn das fällt mir gerade mal ein. Und ich habe schon wieder, ich muss mal eben gucken, wie der Film heißt. Da kam nämlich jetzt auch in der erste Teaser draus, der neue Film von Yorgos Lanthimos. Der hat ja Poor Things gemacht, ne? Da hat er ja Oscar mitgewonnen und so. Und jetzt kommt auch mit Emma Stone in der Hauptrolle, meine hier, Kinds of Kindness. Und der Trailer, der macht auch schon wieder richtig Bock.
Okay.
Also da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Ist kein richtiger Trailer, aber auch da ähnliches Szenario, dass man mal so ein Vibe bekommt von dem Film, in welche Richtung das geht. Und Emma Stone ist da ordentlich am Updancen.
Ja, ich habe nur dieses eine Foto gesehen, wo Jesse Plemons mit Willem Dafoe kuschelt irgendwie und sieht gar nicht glücklich aussieht.
Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder wird. Aber The Favorite und Poor Things fand ich super, super cool von Yorgos Lanthimos. Die anderen Filme stehen auch alle noch auf meiner Watchlist. Die muss ich alle noch gucken.
Also der Cast, ne? Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe. Also da sind schon ein paar drin, die man so kennt. Und ganz schön fand ich, da bei IMDb auf der Seite des Films steht, die Handlung wird unter Verschluss gehalten.
Ja. Ich meine, ich hatte irgendwann mal, was habe ich gesehen? War das ein erstes Screening? Hat irgendjemand drüber berichtet? Also irgendwann habe ich mal davon gehört, worum es in dem Film geht. Ich habe es aber sofort wieder vergessen, weil es so, ich glaube, das ist so eine total banale, einfache Geschichte, die dann aber durch so Absurditäten wieder besonders wird. Also ich lasse mich einfach überraschen, würde ich sagen. So wie bei Poor Things auch. Schon super.
Schön. Ja, dann lass uns doch gerne starten mit den Sachen, die wir geguckt haben.
Wenn ich darf, einmal kurz Werbung in eigener Sache machen.
Ja.
Weil vielleicht habt ihr das noch nicht mitbekommen, ne? Oder beziehungsweise vielleicht wisst ihr das ja überhaupt nicht. Ich und Timon, wir kommen ja beide von YouTube eigentlich. Und ich habe früher viel YouTube gemacht, habe dann eine längere Pause gehabt und ich bin jetzt wieder da und zwar mit Filmcontent. Ja, ich dachte, ich baue jetzt hier auf unseren Podcast nochmal auf und habe mein erstes Video, das nächste ist in der Mache, rausgehauen zum Thema Trash-Filme. Schaut da gerne mal rein auf meinem YouTube-Kanal Tinendo, wenn ihr denn Lust habt. Das wollte ich aber kurz noch anmerken.
Mach das doch jetzt mal bitte.
Ja, nicht jetzt, nach dem Podcast.
So.
Ja, Timo, was hast du denn geguckt in der letzten Woche? Erzähl doch mal.
Bei mir ist es ein bisschen schwieriger. Also ich habe Physical 100 zu Ende geguckt. Ich habe zwei Folgen LOL mehr weitergeguckt.
Hast du noch gar nicht zu Ende geguckt?
Nee, noch nicht. Aber also ja, wir können ja mal drüber reden, wenn ich es fertig geguckt habe.
Guck zu Ende, dann reden wir drüber, ja.
Naja. Aber was ich geguckt habe auch, deshalb, ich habe nicht viel gesehen, außer On the Long Run habe ich die zweite und dritte Staffel Succession geguckt.
Ach ja, da arbeitest du ja seit Wochen schon dran, ne?
Ja, genau. ich bin mittlerweile in der vierten angekommen. Die vierte ist ja die letzte.
Ja.
Und da werde ich dann auch noch mal bei Zeiten was drüber sagen. Aber irgendwas hat diese Serie, dass ich weitergucke. Und ich finde es ganz schwierig einzuordnen.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, worum es ging? Also nur in so zwei, drei Sätzen, damit wir alle noch mal im Thema sind.
Ja, also es ist eine sehr große HBO-Serie, wo es um eine sehr reiche Familie geht, der Vater, Familienoberhaupt, irgendwie, keine Ahnung, Ende 60, Anfang 70, ist der Chef und Gründer einer großen Medienfirma. Also die haben Fernsehsender, Zeitungen, Filme, Freizeitparks und so. Ist ein bisschen angelehnt an die Realität, so Fox News, also die machen jetzt nicht den geilsten Content, aber es erreicht die breite Masse, aber denen ist es egal, denn sie sind Milliardäre dadurch geworden. Und innerhalb dieser Familie gibt es 4 Kinder und dann noch so ein paar andere Side-Charaktere. Und dann geht es immer darum, um die Frage, wer übernimmt denn die Firma irgendwann mal, wenn der Vater abtritt, weil er halt alt ist. Und eigentlich ist es die ganze Zeit so ein Geschacher, jeder kämpft für sich und keiner mag sich irgendwie. Und ich hatte mit einem gesprochen, der durchgeguckt hatte. Und ich meinte so, ich habe das Gefühl, ich mag gar keinen Charakter, was mega schwer ist eigentlich. Ne?
Ja.
Und er hat gesagt, das ändert sich auch nicht bis zum Ende. Also, man guckt das nicht, weil man das so geil findet, die ganzen Charaktere, sondern man guckt das, weil es eigentlich ein sehr gutes Psychogramm ist. Und das muss man sagen, es ist wahnsinnig gut geschrieben. Und es geht auch um ganz viele kleine Details und wie Charaktere reden und wie sie sich verhalten, auch in so Gesten und Mimiken und so und wie sie ihre Position switchen. Aber es ist ein einziges Mini-Game of Thrones, so wer spielt wen gegen wen aus, wer versucht sich da in eine bessere Position zu bringen. Und das in einem Kontext, weil ich habe immer gesagt, mich hat vor allen Dingen gestört, dass fast nichts passiert. Also es wird sehr viel geredet unter sich, aber es ist fast völlig losgelöst von der Realität. Und da geht's auch drum, nämlich diese Familie ist so reich, die kriegen von der Außenwelt fast gar nichts mit. Also nur mal so, um das zu demonstrieren, wenn die telefonieren, dann reicht denen einer das Telefon, dann reden die am Telefon und dann geben die dem das Telefon wieder zurück und der legt für die auf. So, das sind so Kleinigkeiten und das wird ja unkommentiert gemacht, mehrmals, die ganze Zeit.
Ja.
So, die fliegen halt nur Privatjets und so, die sind so losgelöst von irgendwas. Und deshalb habe ich immer gesagt, passiert mir ein bisschen wenig, so, ne? Weil ich habe das verstanden, dass die so sind, aber man braucht ein bisschen was die Handlung vorantreibt.
Ja.
Und die haben es aber eigentlich immer sehr gut hinbekommen, am Ende der der Staffeln einen guten Cliffhanger zu bauen. Die haben innerhalb der Folgen aber gar keine. Also nicht dieses, boah, ich muss jetzt weiter gucken, wie ging es denn in der nächsten Folge weiter, sondern die arbeiten da aktiv gegen an. Also,
okay.
Wenn du was hast in der Folge und die nächste Folge anmachst, musst du dich erstmal orientieren, weil immer ein Zeitsprung zwischen den beiden Folgen liegt. Und du denkst dir, warum ist das jetzt kein Thema mehr? Warum, ihr redet jetzt wieder miteinander oder nicht? Oder,
hey.
Und es ist immer so ein bisschen Zeit vergangen dazwischen. Außer zwischen den Staffeln, da sind immer schon gute Cliffhanger. Und ich muss sagen, die haben es zumindest hinbekommen, in der dritten Staffel passiert auch von außen so ein bisschen mehr, worauf die reagieren müssen.
Okay.
Und deshalb, also ich habe es vor allen Dingen halt geguckt, weil die Charaktere irgendwie interessant sind und du irgendwann kennst du sie ja dann auch und du denkst dir, okay, wenn das jetzt passiert, änderst du jetzt endlich deine Meinung oder bist du immer noch der einknickt, der vor dem Vater bückt und so und jeder hat eigentlich so seine Macken, also ich wiederhole das nochmal, alle müssen eigentlich zum Psychiater, also alle haben eine Macke. Der Vater ist absolut, also es wird mal in einer Folge gesagt, der liebt nur das, was er irgendwie unterdrücken und herumschubsen kann. Und genauso geht er mit seinen Kindern um. Also er sagt denen, ja, du bist der Beste, aber sagt er jedem, ne? Also du bist mein Lieblingskind. Aber wenn er merkt, die sind nicht loyal zu ihm, dann stößt er die komplett weg. So, dann gibt's den. Und der kommt die ganze Zeit nicht damit klar, dass er keinen perfekten Nachfolger hat. Der eine ist zu dumm, der eine möchte ihn am liebsten stürzen, der andere ist eigentlich ein Vollidiot oder irgendwie ein Perverser. Die andere ist eine Frau, die er nicht ernst nimmt und so. Und die spielen die ganze Zeit so ein Psychospiel hin und her. Und da ist es irgendwie interessant. Deshalb bin ich dran geblieben. Also ich bin gerade so sternetechnisch nur mal auf einer 7.
Da guckst du dir so viele Staffeln davon an. Krass. Ja, ich meine, also, sind ja nur 4 Staffeln auch am Ende, ne?
Ja, genau. Also jede Staffel hat, glaube ich, 10 Folgen, außer die dritte, die hat nur 9. Also es ist auf jeden Fall interessant, aber es ist jetzt. Man muss der Typ dafür sein. Also der Kollege, mit dem ich darüber geredet habe, der hat gesagt, das ist eine 10 von 10. Also er findet die Serie wirklich unfassbar geil. Und die ist auch sehr gut geschrieben. Aber ich verstehe auch viele, die sagen, ey, das ist es jetzt aber nicht. So. Aber es geht auch immer wieder um Machtübernahme, Firmenübernahme. Wer übernimmt die Position? Wer spielt den gegen den aus? So.
Ja, also für mich klingt das alles so ein bisschen wie eine Weiterentwicklung von diesen klassischen Telenovelas. Klingt jetzt erstmal bescheuert, aber am Ende. Ich erinnere mich da an eine Serie zurück, die meine Mutter früher mal sehr gerne geguckt hat. Die hieß Reich und Schön. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Da ging es wirklich nur um reiche und schöne Leute, die irgendwie Business haben und sich gegeneinander ausspielen. Nee,
aber das, ich weiß nicht, weil das ist ja ernst hier. Und
ja,
das
ja.
Ist auch manchmal so ein bisschen erschreckend, weil du das ja guckst und du weißt ja, okay, die Leute, die das geschrieben haben, ein bisschen so wie House of Cards. So, es gibt ja reale Vorlagen, das passiert ja so in echt.
Ja.
Und es ist immer erschreckend zu sehen, was für Leute eigentlich solche Firmen leiten. Weil eigentlich von denen arbeitet gefühlt keiner. Und eigentlich hat auch keiner so richtig Plan oder eine Kompetenz. So. Aber gleichzeitig sagen die, ja, wir zahlen 8 Milliarden. Ja, nee, das wird abgelehnt. Ja, dann zahlen wir 9 Milliarden. Weißt du, da wird rumgeworfen mit Zahlen, die so völlig losgelöst sind. Und du denkst dir so, warum bist du in dieser Position? Warum hast du so viel Macht? Du nimmst dann auch nichts mehr ernst, wenn du in so einer Position bist. Also die nennen den Präsidenten zum Beispiel nur Bohne. So. Also die Bohne ist am Apparat, weil wenn irgendwas nicht passt, ja, dann rufen wir mal kurz beim Präsidenten an und ärgert sich mit dem so. Und es ist so, du nimmst auch diese Leute, die deine Fernsehsender gucken, gar nicht ernst. So. Das geht nur darum, dass die Zahlen größer werden müssen, dass dein Reichtum bestehen bleibt, dass du dieses Konstrukt, was die ganze Zeit gefährdet ist, beibehältst und so. Also
ja, das halt, also das ist ja Kern von, ne, von einigen Firmen tatsächlich. Ne? Denen geht es ja weniger ums Produkt, sondern mehr um die Kohle, die man mit scheffeln kann. Du kannst ja einfach mal auf deinem Schreibtisch gucken, was da so rumsteht, so Tacker. niemand wird eine Leidenschaft dafür haben, Tacker zu produzieren, aber es wird irgendeinen Trottel geben, der sagt, aus Tackern kann ich Millionär, da kann ich Millionär rauswerden. So, da, ich verkaufe einfach Tacker und dann werde ich reich damit.
Ja, aber es ist nochmal was anderes hier in dem Fall, weil es gibt einen Fall auch, da ist die Frage, wer wird der nächste Präsidentschaftskandidat? Ne?
Ah,
und das ist
okay.
Ja, Lobbyismus ist ja auch ein Thema. Und dann sagen die ja, okay, die Partei muss sich ja auf einen Kandidaten festlegen, der dann antritt, der dann im Wahlkampf unterstützt wird und so. Und dann sagen die, ja, aber wer wird denn unser Kandidat? Und dann treffen die sich abends in einem Hotelzimmer und sagen so, ja, also wen nehmen wir denn jetzt? Und dann, also die sitzen da, völlig unqualifizierte Leute, die halt einfach nur sehr viel Geld haben und entscheiden darüber, wer soll der nächste Präsident werden.
So, so Richtung Lobbyismus und so eine Geschichte. Ne?
Ja, ja, genau. Und dann, ja, ruf den einen mal. Und dann sind das so Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob das Familienoberhaupt den jetzt mag oder hasst. Ne? Und wenn du nicht in deren Gunst stehst, dann hast du verloren. So. Also es ist irgendwie, es ist ganz faszinierend geschrieben und du willst ihn immer entgegenwerfen, ihr habt alle einen Knacks und die haben alle einen Knacks. Und manchmal denkst du dir, ja, kannst du diesen Knacks jetzt überwinden? Kannst du es schaffen, da rauszukommen oder brichst du doch wieder ein? Also es ist zumindest ein ganz, ganz interessant geschriebenes Konstrukt.
Hochlebe der Kapitalismus.
Ja, wirklich. Aber es geht auch nicht so viel um Geld. Es ist immer nur Macht. Es ist immer nur, wer ist loyal.
Ja,
wer
Geld
kann
haben sie ja wahrscheinlich genug dann am Ende, ne?
Genau, alle, ja. Ja. Wer kann eine bessere Position rausholen? Wer steigt auf, wer steigt ab?
Boah, krass, ey. Also da,
ganz toxisch. Also, und da bin ich auch die ganze Zeit froh gewesen, dass ich nicht in solchen Konstrukten bin. So allein dieses, ja, Firmenunternehmen, wer übernimmt denn Papas Job? So die ganze Zeit, das sind deine Geschwister, aber die hassen sich alle.
Boah,
und
nee.
Es gibt so Kniffe immer, die Charaktere öfter benutzen, die beleidigen sich mit ernsten Sachen, die sie denken. Und dann sagen sie, ja, war ja nur ein Spaß. Also sowas wie, keine Ahnung, ja, du inkompetenter Wichser, dich mag doch eh keiner. Nein, war doch nur Spaß, was hast du denn jetzt? So, weißt du?
Ja, gar nicht toxisches Arbeitsverhältnis oder
genau,
Familienverhältnis.
Genau, richtig. Aber das halt innerhalb der Familie, ja.
Boah, also ich sag mal ganz ehrlich, das wäre absolut keine Serie für mich, ne? Das ist, ich weiß, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich da durch 4 Staffeln quälen soll.
Das klingt jetzt ganz schlimm. Also ich habe auch Spaß beim Gucken, aber es ist ganz anders, als man sonst Serien guckt.
Also dir geht's rein um dieses Psychogramm des Kapitalismus, ja, diese Gesellschaftskritik, die da drin steckt. Oder also, weil wenn du weder, ich sag mal, weder filmisch noch storymäßig, was die Charaktere angeht oder so,
also
irgendwie was davon hast.
Also die Charaktere sind zumindest alle interessant und die sind auch also gut geschrieben und sehr gut geschauspielert. Also diese Kleinigkeiten, dieses, ich kann dir nicht in die Augen gucken oder ich bin ganz tough, aber wenn ich meinem Vater entgegentrete, bin ich plötzlich wieder der kleine Junge, so der vor ihm steht. Das ist richtig gut umgesetzt. Und deshalb, irgendwie hat das so eine kleine Faszination zu gucken, ja, aber was passiert denn jetzt eigentlich?
Interessant. Aber hat das Ganze denn jetzt eine Story, die wirklich dann auch endet in der 4. Staffel? Weil das klingt jetzt eher so darum, als würden die einfach so einen Einblick fahren und weniger irgendwie ein Ziel verfolgen in der Serie. Weißt du, was ich meine?
Nee, also es gibt mehr so Sachen, also Haupttreiber ist, das Unternehmen ist von außen gefährdet. Und
ach
du
so, okay.
Musst es schützen. Also jemand möchte irgendwie das aufkaufen oder so oder startet einen Angriff oder irgendwie sowas so auf die Position. Und dann geht es darum, sich dagegen zu schützen und zu wappnen. Und ich denke mal, meine Prognose ist, in der 4. Staffel wird es irgendeinen geben, der das Ding übernimmt. Weil der Vater ja auch älter wird und
Game of Thrones-Style quasi. Wer sitzt am Ende auf dem Thron?
Genau, ein bisschen so. Ja, richtig. Ja. Ein bisschen schade fand ich, das war ein kleiner Knick für mich jetzt in der 4. Staffel. Weil ich guck's auf Deutsch, weil ich mir dachte, komm, ich guck das meistens so abends im Bett. Es ist sehr dialoglastig, ich muss es jetzt nicht auf Englisch gucken. Ist okay. Und die Synchronstimme vom Vater ändert. Und ich habe mich richtig geärgert von der 3. in die 4. Staffel.
Oh, das ist mies, ja.
Und dann habe ich nachgeguckt und der Synchronsprecher ist gestorben. Deshalb. Mm. Okay. Aber, ja. Das ist leider ein bisschen sad.
Ja, die Probleme hast du im Originalton halt nicht mehr, ne? Also so komplette Umbesetzung von Schauspielern passiert eher selten.
Das stimmt. Aber du, also wenn du dir bei IMDb die Bewertung anguckst, es gibt, hat eine 8,8.
Ja.
38% haben es mit 10 bewertet, 31% mit 9, 17% mit 7. Also
ja,
und 1,4% mit 1.
Die ist schon sehr hoch angesehen, die Serie. Auch die einzelnen Episoden, da sind ja teilweise 9 mit dabei und so. Gerade in der 3. Staffel 9,9, Alter. Boah. Ja, also
oh, ich bin gerade bei der ersten Folge. Ich bin gespannt. Das würde dann die nächste sein, die dann bei mir kommt.
Also wenn die so reinscheppert, dann musst du aber drüber reden. Alter. Wenn du fast eine 10 hast als einzelne Episode. Die haben
aber die 36.000. Ja, die 9,7 bei der dritten Staffel, die letzte Folge, die war auch schon echt stark. Also du siehst ja gerade, die letzten Folgen sind immer extrem gut bewertet.
Ja. Ja, die Welt der Serien lässt mich so ein bisschen kalt, ey. Das ist so ganz anders, ne? Also auch wenn man immer Serien und Filme in einem Wortlaut erwähnt, sind es ja komplett verschiedene Hobbys am Ende, ne? Also verschiedenes Guckverhalten, verschiedene Aufhänger. Und ich finde mich da nicht rein. Also zumindest vielleicht habe ich gleich was Besonderes mitgebracht, kann ja auch sein.
Ja, also manchmal ist ja auch der Faktor dieses, ja, also ein Film ist ja ein Commitment, 2-2,5 Stunden dann da zu sitzen und Zeit zu haben.
Ja, eben.
Aber am Ende guckt man dann doch irgendwie 4-5 Folgen hintereinander. Also ich jetzt nicht, aber viele andere bei Serien und dann läuft es auf die gleiche Zeit hinaus. Deshalb ist das immer so kein gutes Argument dafür. Nee. Und man kann Filme auch pausieren. Ich mache das auch manchmal.
Ja, also mich gruselt es halt am meisten, wenn ich nicht weiß, okay, wenn ich jetzt diese Serie anfange, wie viel Zeit verbrenne ich, bis es Spaß macht? Und lohnt es sich, weil es gibt so viele Serien, die am Ende einfach Schmutz waren, wo dann die letzte Staffel oder die letzten Folgen einfach richtig abgekackt sind, wo du dir dachtest, okay, das hat mir jetzt eigentlich die komplette Serie versaut, wenn es so, weiß ich nicht, How I Met Your Mother mäßig, du wartest die ganze Zeit darauf, was jetzt am Ende passiert und dann passiert am Ende und denkst dir so, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Weiß
aber
ich nicht.
Aber für mich ist Serie so ein Langzeitprojekt. Also ich gucke die jetzt nicht, weil ich dann sage, okay, ich möchte jetzt in 2 Wochen wissen oder ich möchte in 2 Wochen alles gesehen haben, sondern immer, wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich rein und dann arbeite ich mich so Stück für Stück vor.
Ja, solange es dir Spaß macht, ey, gönn dir, keine Frage. Das ist
ist manchmal mal so, aber aus einem neutralen Blick schon, ja.
Hast du denn noch was anderes mitgebracht oder bist du?
Nee, eben deshalb nicht, ja.
Ah, okay. Ja gut, dann würde ich mal übernehmen und ich würde einfach mal bei Thema Serie bleiben, oder? Was denkst du?
Ja, mach das gerne. Ich weiß nicht, was du mitgebracht hast, deshalb lass mich überraschen.
Also ich habe eine Serie, einen Film, den Film hast du dir ja von meiner Watchlist ausgesucht. Da weiß ich nicht, Mann, ich habe so viel mittelmäßige Sachen geguckt die letzte Zeit, dass ich einfach nicht mehr wusste, soll ich dir überhaupt drüber reden, deswegen habe ich dir das geschickt und du meintest, oh, das ist interessant, red da mal drüber. Deswegen haben wir einen Film auf jeden Fall, den du dir ausgesucht hast. Ich würde aber mit der Serie gerne anfangen, wo du gar nichts von weißt. Weil, wie ich gerade sagte, ich habe mich tatsächlich mal wieder ein bisschen in die Welt der Serien gewagt. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Es kam nämlich jetzt was haben wir heute? Heute ist, ist diese Woche. Also jetzt natürlich, wenn die Folge rauskommt, nicht mehr. Dann war es letzte. In der letzten Woche kam eine brandneue Serie raus. Und zwar eine Videospielverfilmung. Weißt du es jetzt?
Auf Prime?
Ja, genau.
Okay.
Ja. Fallout habe ich mich extrem drauf gefreut. Fallout ich würde einfach mal so darüber reden, als wüsste keiner, worum es irgendwie geht, damit auch alle abgeholt werden. Fallout ist eine Videospielreihe von Bethesda, die schon eine ganze Weile existiert. Ich weiß gar nicht, wann der erste Teil rauskam, wahrscheinlich so Anfang der 2000er, würde ich mal behaupten. Ist ein Rollenspiel, das in der Postapokalypse spielt. Also das heißt, man spielt da einen Charakter, der ganz viele Jahre, nachdem Atombomben die Erde zerstört haben, wieder an die Oberfläche der Erde kommt, vorher in einem sogenannten Vault quasi eingesperrt war, mit ganz vielen anderen. Also die haben dann im Bunker gelebt über mehrere Generationen. Und dann erkundet man oben quasi die Welt und entdeckt die Leute, die nicht so glücklich waren, in den Vaults zu leben die letzten 100 Jahre.
Ist ein Open-World-Spiel, oder?
Genau, ist ein Open-World-Spiel und hat eine riesige Fanbase und einen ganz einzigartigen Style. Aus dieser Videospielreihe wurde jetzt endlich mal etwas verfilmt, und zwar eine Serie von Prime Video. Könnt ihr euch da reinziehen, wenn ihr Prime-Abonnent seid. Und ich habe jetzt 4 Folgen gesehen von 8.
Von? Ja. Ja. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob du es jetzt geil oder scheiße findest. Soll ich tippen?
Ja, tipp mal.
Also du findest es nicht geil, du findest es auch nicht komplette Grütze, aber du findest es eher so okay. Mhm.
Nee, also ich bin tatsächlich komplett begeistert, Timon.
Ah, krass. Oh, okay.
Also wir hatten ja mit The Last of Us letztes Jahr eine Videospielverfilmung, wo ich sagen muss, ich war erst begeistert, aber die hat mich über die Laufzeit auch überhaupt nicht gehalten. Ich habe die nicht zu Ende geguckt, bin ich ehrlich, die Staffel. Liegt aber auch daran, dass ich das Spiel nie zu Ende gespielt habe. Also auch beim Spiel bin ich irgendwann ausgestiegen. Fallout habe ich ein ähnliches Problem gehabt. Also ich habe Fallout 3 gespielt, Fallout 4 und Fallout 76, also das letzte jetzt, was ein völliges Desaster war. Da gibt es übrigens ein sehr interessantes Video von Jules, was ihr euch mal reinziehen könnt. Das ist einfach, was die da absolute Absurdität. Und dementsprechend war ich skeptisch, weil das Geile bei Fallout ist immer dieser erste Teil. Du bist quasi in diesem Vault, in diesen 50er Jahren, ne, dann ist da alles so happy life, ne, dann gibt's halt dieses Vault-Tag, das ist die Firma, die diese ganzen Gerätschaften und diese Vaults gebaut hat, und die haben halt so einen super absurden Humor, wie die da ihre Werbespots drehen und so, alles im 50er-Jahres-Style. Und dieser schwarze Humor, der damit einhergeht, der ist da sehr, sehr, sehr präsent. Und meistens ist es dann so, dass mich das Spiel irgendwann im Verlauf des Spiels verliert, wenn man halt an die Oberfläche geht und dann halt dieser Charme einfach weg ist, dieses Besondere, was Fallout für mich ausmacht. Und die haben es in der Serie tatsächlich geschafft. Ich habe, wie gesagt, erst 4 Folgen gesehen, aber ich vermute, es bleibt so, dass das, was ich an dem Spiel so liebe, sich durch die komplette Serie zieht. Also es ist immer auch ein Blick zurück in den Vault. Also es ist nicht einfach nur die ganze Zeit in den Wastelands, wie sie das nennen, ne, wo dann diese, ich sag mal, kleinen Städte sich gebildet haben, die sich da aus Schrott neue Häuser bauen und dann da ums Überleben kämpfen irgendwie. Es gibt noch Raider, die dann im Prinzip diese ganzen Vaults ausnehmen und sowas. Oder halt mutierte Tiere und so. Also da gibt es so viel tolle Sachen zu entdecken. Und die schaffen es wirklich, diesen einzigartigen Humor, den Style aus den Fallout-Spielen mit tollen neuen Charakteren und Storylines zu verbinden. Jede Folge hat wirklich einen Abschluss auch. Also du verfolgst jetzt nicht irgendwie 8 Folgen lang eine Storyline, die sich so lange zieht wie ein Kaugummi, bis du irgendwann nur noch einschläfst, sondern du hast eine Metastory, die sich natürlich durchzieht, und ganz viele kleine Geschichten, die dann da passieren. Und das macht mega Spaß. Also ich feiere es unglaublich, diese ganzen Details, die damit eingebaut wurden. So viel Liebe zum Detail. Also ich glaube, sowohl für Leute, die noch nie was von Fallout gehört haben, als auch gerade für Menschen, die Fallout gezockt haben, auf jeden Fall eine totale Empfehlung. Ich bin total begeistert von der Serie. Ja.
Das freut mich für dich, weil ich das vom Plakat her nicht so gedacht hätte. Ich habe mich jetzt gerade mal durch die Bilder bei IMDb geklickt und ich muss sagen, es sieht auch nicht so generisch hochglanzmäßig aus wie so andere Streaming-Serien. Also es wirkt sehr, sehr natürlich und hochwertig vom Bild.
Ja, und die haben das, wie gesagt, die Liebe zum Detail ist einfach krass. Du, auch wenn im Hintergrund so Kleinigkeiten, ne, so Props, die du aus dem Spielen kennst, diese besonderen Anzüge, die die anhaben, oder irgendwelche Charaktere, die du wieder erkennst. Es gibt, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge, da trifft die Hauptcharakter oder eine Hauptcharakterin, ich weiß nicht, ob es dann, ist aber egal, Lucy heißt sie, die trifft dann auf so eine ältere Dame, die so einen Thrift-Shop irgendwie betreibt, und die beleidigt die dann einfach nur durch. Also dieser Humor ist auch einfach da, ne? Und es ist übel brutal, was man auch sagen muss. Fallout ist halt auch ein sehr brutales Spiel. Es ist ein FSK 18 Spiel, ne? Da wird viel geballert, da explodieren Köpfe etc. Und da passieren schon einige Sachen, wo ich dachte, holla die Waldfee. Also die nehmen sich da auch wirklich nichts, was Brutalität angeht. Und deswegen macht die Serie einfach so komplett Spaß. Also es ist ein absolut rundes Ding. Und ich glaube, da sind sich die Kritiker und Fans auch endlich mal einig. Weil das ist der Weg, wie man ein Videospiel verfilmen sollte. Ja.
Ich sehe auch gerade hier 8,7. Stark.
Ja. Also ich habe es noch nicht ganz gesehen, deswegen habe ich es noch nicht bewertet. Aber für mich ist es fast schon eine 9 bis 10. Ne? Also es ist mehr hätte man nicht verlangen können. Die Kulissen, die Props, die Kostüme, die Charaktere, die Masken. Es gibt einen Ghoul, also einen, so einen Cowboy-Ghoul, der halt keine Nase hat und so. Und das sieht halt nicht einfach aus, als hätte das man nur am PC gemacht, sondern die Maske besteht. Man sieht so die ne, von der Haut her, dass es halt alles handgemacht ist und so. Und ganz, ganz geil, ja.
Ja, ich sehe gerade, wie gesagt, sieht sehr gut auch allein schon auf den Bildern hier aus. Würdest du sagen, Borderlands wird auch so gut und geht in die gleiche Richtung, oder würdest du sagen, das wird richtiger Scheiß?
Ich befürchte, das wird richtiger Scheiß. Also Borderlands ist ja quasi so was Ähnliches wie Fallout von der Idee. Ist auch ein Rollenspiel mit Schieß, ne, ein Schießrollenspiel, was aber mehr, deutlich mehr in der Zukunft spielt und so weiter. Aber das, was ich bisher davon gesehen habe, besonders an Borderlands ist halt die Grafik, ne? Die haben halt diesen Comic-Look. Und boah, weiß ich nicht, ne? Da weiß ich wirklich nicht, was das wird, bin ich ehrlich.
Nee, ich weiß auch nicht. Also, ich habe auch noch ein paar Bilder gesehen und man, also es kann auch sein, dass das halt so ein Trash wird. Mhm. Aber schauen wir mal. Ja, aber freut mich, dass du endlich mal eine Serie gesehen hast, die dir gut gefällt und dass
yes.
eine Videospielverfilmung jetzt auch mal wieder so gut ankommt. Also, ich habe das Gefühl, so langsam kriegen sie es geschissen.
Ja, die haben es verstanden. Die haben es einfach verstanden. Das Ding ist halt, bei so einer Sache wie Fallout, du hast eigentlich alles schon am Tisch liegen. Ja? Mhm. Du hast Logos, du hast Charakter, du hast Völker, du hast die Welt, das Worldbuilding ist da. Ne? Du musst eigentlich nur das, was dort schon liegt, nehmen und nachmachen. Und dann verstehen viele, ah nee, das ist nicht so toll im Spiel, das machen wir dann nochmal anders oder wie auch immer. Die haben es halt verstanden. Wir brauchen keinen, also die erzählen jetzt, glaube ich, keine explizite Geschichte aus den Spielen, sondern die haben sich eine neue Story ausgedacht in der Welt mhm. von Fallout. Und das ist dann noch mal einfacher, die Welt einzuführen. Ne? Also die Serie startet auch vor dem Atomkrieg, was ich auch sehr stark finde, geht dann in die Vaults und dann heißt es, okay, nach 200 Jahren können wir dies endlich mal die Vault-Türen öffnen, wir wissen aber nicht, was draußen ist und so. Also man entdeckt diese Welt mit den Zuschauern zusammen und man wirft die nicht
immer,
einfach rein.
Das ist immer der smarteste Move.
Ja.
Also einen Charakter zu nehmen, der die Welt selber noch nicht kennt und mit dem zu entdecken. Das funktioniert bei Herr der Ringe, das funktioniert bei Harry Potter. Das ist eigentlich immer der Weg, dass du den Zuschauer nicht überforderst, sondern sagst, boah, wie geil. Und ja. das sorgt auch immer dafür, dass die Fortsetzungen davon, von solchen Konzepten, die dann natürlich auch einbeziehen, dass man die Welt schon kennt, immer nicht so gut funktionieren. Also Fantastische Tierwesen ist ja, also
ja.
Das Worldbuilding ist ein ganz anderes als bei Harry Potter, dass du
absolut.
Merkst, ach, guck mal, man kann zaubern, ah, okay, das gibt's, ah, okay, das geht auch so und so. Ja.
Und der Film ist auch einfach geil besetzt, ne? Also hier Ella Purnell, die ist noch also
Moment, die Serie meinst du jetzt?
Die Hauptdarstellerin von
Nee, du hast gesagt, der Film ist geil besetzt.
Ach, der glaube ich, für einen Scheiß schon wieder. Ich meine, okay. Fallout. Fallout ist großartig besetzt. Okay. Gerade die Hauptdarstellerin Ella Purnell, die man eigentlich bisher nur so als Nebencharaktere kennt. Also die hat hier und da mal schon in Sachen mitgespielt. Die hat schon eine etwas längere Filmografie, weil die als Kind auch, glaube ich, schon in Sachen mitgespielt hat. Aber die ist so sympathisch. Die spielt diesen naive Vault-Bewohnerin, die so wirklich, ne, die kriegen ja in ihren Vaults, kriegen die ja ihre ich sag mal, ihre Lebensideale vorgegeben, ne? So nach dem Motto, die goldene Regel ist, leben und leben lassen, tue niemals das an, was du dann, ne? Und dann kommt die raus und wird mit einer Welt konfrontiert, wo jeder jeden beklaut und auf die Schnauze haut und sie versucht, diese Werte weiterhin dann irgendwie weiter zu vermitteln und so. Und das funktioniert so geil. Also es ist so großartig, das macht so einen Spaß, sich das anzugucken, wie dann so diese verschiedenen Charaktere aufeinandertreffen. Also, er guckt auf jeden Fall rein. Es ist wirklich großartig. Ja.
Schön. Ja, eine gute Empfehlung.
Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, das wäre mal wieder eine Serie, wo ich sage, da gucke ich auch gerne mehrere Staffeln von, aber da muss die Qualität auch bleiben. Ne? Also, dann muss man auch abliefern. Nicht so
ja.
Walking Dead-mäßig dann irgendwann sich irgendwie im Nichts verlieren oder so. Keine Ahnung.
Oder man macht so eine Anthologie-Serie, dass man jede Staffel andere Charaktere in der gleichen Welt aber hat. Oder
das
so.
Könnte man machen, weil das macht Fallout auch. In jedem Fallout-Spiel geht es um einen anderen
Vault. Ah, guck mal, Mensch!
Ja, also das ist jetzt Vault 33, beziehungsweise 31 bis 33. Und zum Beispiel in Fallout 76 spielst du den Vault Nummer 76 und so, ne? Also überall sind die halt anders, erleben andere Geschichten. Ich bin jetzt kein Experte in Fallout, also kann auch sein, dass ich mich da, vielleicht überschneidet sich das hier und da mal, aber so grundlegend ist die Möglichkeit da. Fände ich schon geil. Und dann kannst du nämlich irgendwie sagen, die ersten drei Staffeln sind verschiedene Vaults und dann in Staffel 4 treffen die vielleicht irgendwie mal aufeinander oder so, ne? Und haben so ein bisschen, weiß ich nicht, also kann man schon geilen Scheiß draus machen, wenn man da Bock drauf hat, ne?
Ja, das klingt doch gar nicht schlecht. Guck mal, da hatte ich doch eine richtig gute Idee.
Ja, los geht's.
Könnt ihr haben, Amazon. Könnt ihr haben.
Und ich lieb's, dass Amazon dann endlich mal auch mal in gute Serien investiert. Ne? Also ich bin ja bisher jetzt gut, die Discounter ist natürlich ein absoluter Treffer gewesen. The Boys mögen
ja
auch viele, aber The Boys war schon für mich schon nicht mehr so geil. Und das ist jetzt mal so ein Ding. Schön, dass das Geld an der richtigen Stelle landet.
Ich bin ein bisschen überrascht gerade, weil hier ja auch so Bilder sind und Trailer und so durchlaufen und der eine Hauptdarsteller, Aaron Moten, der in diesem Roboteranzug, glaube ich, drin sitzt, ne? Der sieht genauso aus wie Kang aus dem MCU.
Schon, ja.
Jonathan Majors, weil der wurde ja rausgeschmissen.
Ja, Gott also, sei Dank ist das nicht dieselbe Person.
Genau, vielleicht einfach als Inspiration, castet den einfach neu, fällt gar keinem auf. Der sieht genauso aus.
Du hast recht, als Kang, ne?
Die könnten den einfach recasten und es wird keinem auffallen.
Ich weiß eh nicht, was die jetzt im MCU machen, ne? Das ist ja. Was die machen könnten, ja, ist hier der Moses Arias, der hat bei Hannah Montana den Rico gespielt. Der spielt bei Fallout auch mit. Ich muss immer lachen, wenn ich den sehe, weil der ist auch einfach keinen Millimeter größer geworden, ne? Das ist so crazy. Also, naja, aber das zum Thema Fallout.
Ja, ich gucke mir gerade Bilder an. Oh Gott, stimmt, den gab es ja auch noch. Aber geil, dass sich solche Leute dann auch einfach halten, ne?
Ja, total. Dass sie dann nochmal.
Der sieht aber auch ein bisschen aus wie der eine aus The Boys, dieser Franzose.
Ja, da bin ich raus, keine Ahnung.
Hast du ja nicht gesehen.
Ich habe nur die erste Staffel oder einen Teil der ersten Staffel gesehen, da habe ich schon keine Lust mehr gehabt auf The Boys, ne? Da war ich schon.
Ja, du bist komisch. Ich bin gespannt auf den Film, den du noch mitgebracht hast. Ich würde sagen, ein Klassiker.
Ja. Ich habe mir mal wieder ein, wie du schon sagtest, ein Klassiker reingezogen, der auch in unserem Buch steht hier. 1001 Filme, die man mal gesehen haben muss in seinem Leben.
Ja.
Und es ist allen voran ein Film von David Cronenberg. Kennt man vielleicht vom Namen her, vielleicht habt ihr die Fliege gesehen von ihm. Der ist allgemein sehr bekannt, dass der sehr visuell sehr abgefahren wird, ne? Mutationen von Körperteilen oder von ganzen Körpern. Er geht sehr viel auf handgemachte Special Effects und so und dementsprechend damit ist er damals bekannt geworden. Und Videodrome ist neben Die Fliege, glaube ich, so einer seiner bekanntesten Filme und deswegen dachte ich mir, gucke ich mir den endlich mal an. In dem Film geht es darum, dass der Hauptcharakter ist Besitzer oder ja, Leiter, CEO, wie auch immer, von einem Fernsehsender, der halt eigentlich hauptsächlich so Schmuddelkram sendet. Da geht es dann eigentlich mehr so einerseits um, ja, viel Sex, ne, also so Beate-Use-TV-mäßig und dann aber auch in Richtung Gewalt. Da wird man, da muss ich sagen, das steht eher in den Beschreibungen und da redet er oft von sehen, was an Gewalt er sendet, tut man aus irgendeinem Grund nicht, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber gut. Er ist auf jeden Fall immer wieder auf der Suche nach neuen Formaten. Da sieht man dann, wie er verschiedene Leute einlädt, die stellen ihm dann Sachen vor, das ist ihm dann nicht hart genug und ja, irgendwie, er will den neuen Kracher haben. Er will nochmal ein neues Level an Gewalt und Sex irgendwie ins Fernsehen bringen. Und bei seiner Suche entdeckt er einen geheimen Videostream von einem weit entfernten Land. Ich versuche mal jetzt so wenig zu spoilern wie möglich. Und in dem Video sieht man, wie eine Frau ausgepeitscht wird und gefoltert wird. Und das fasziniert ihn extrem und sagt, das ist doch der Shit, den ich bei mir zeigen will. Wie heißt die Serie? Videodrome heißt die Serie, wie der Film halt auch heißt. Und so begibt er sich auf die Suche.
Wahnsinnig geiler Titel. Also ich wusste vorher überhaupt nicht, worum es geht, aber der Titel allein klingt schon so.
Der nimmt dich schon mit, ne? Der macht dich neugierig.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das hat er auf jeden Fall gut geschafft. Ja, und dann geht er im Prinzip auf die Suche nach dieser, nach dem Produzenten dieser Sendung, weil er die Lizenzen dafür kaufen will. Er möchte Videodrome ausstrahlen und er denkt nämlich am Anfang, das ist alles inszeniert. Die wird ja da nicht wirklich gefoltert, die Frau. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und je tiefer er eintaucht, desto mehr Abgründe tun sich auf. Er hat da auch zum Beispiel eine Geliebte, die auch sehr auf dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn sie geschnitten wird beim Sex und also so richtig perverse Scheiße einfach, ne? Mhm. Und diese Gewalt macht sie wohl irgendwie an und sie will dann auch irgendwie ein Teil von dieser Show werden und so. Und dann geht's auch irgendwann, kann ich euch ohne Spoiler einmal auch schon mal hinweisen, es wird sehr abgefahren, wie bei Cronenberg-Filmen immer. Da kommt nämlich eine übernatürliche Komponente mit ins Spiel, die ich jetzt nicht spoilern werde. Und dann wird's natürlich.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
schon eklig, ne? Wie halt ein David Cronenberg-Film sein muss. So, das ist das Ding. Ja, also ich sag mal, vom Aufhänger her, von der Idee her, fand ich das sehr stark. Ich finde aber leider hat sich der Film ab der Hälfte total verloren.
Oh, okay.
Also ich habe das Gefühl gehabt, er hat diesen Story-Aufbau gehabt und danach hat er sich nur noch drum gekümmert, welche Effekte können wir einbauen, was ja auch okay ist. Das ist ja sein Steckenpferd im Prinzip. Ne, also da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo der Fernseher lebendig wird und so, ne, und er sich dann mit dem Fernseher da irgendwie auseinandersetzt. Visuell ein Knaller, aber dann auch irgendwie zu wenig. Also es passiert zu wenig. Du hast, glaube ich, 3 Szenen, wo irgendwie mal was Cronenberg-mäßiges passiert. Und die zweite Hälfte des Films, die verliert sich irgendwie. Also die Story wird irgendwie sehr absurd und hat mich nicht zufriedengestellt von dem, wie es am Ende aufgelöst wurde und so eine Geschichten. Und dann war ich auch irgendwann so, schade. Also es ist wirklich so ein Ding, wirklich schade für mich. Der Film hat jetzt bei IMDb eine 7,2. Ich habe ihm tatsächlich nur eine 5 gegeben.
Krass. Ja, ich bin auch überrascht, dass du sagst, so ab der Hälfte, weil er geht auch nur 1,5 Stunden. Also genau. Da ist jetzt auch, dachte ich jetzt, gar nicht so die Zeit da, dass er einen so verliert, weil der ja eh relativ eine kurze Laufzeit hat.
Ja, es ist, man hat diesen großartigen Storyaufbau und wünscht sich einfach mehr. Ich meine, der Film ist von 83. Vielleicht war dieses Mehr noch nicht die Zeit dafür. Weil ich glaube, das, was er da gezeigt hat, war schon sehr umstritten für die 80er vielleicht. Ne? Mhm. Also jetzt gerade Cronenberg an sich ist ja nicht umsonst so bekannt geworden. Da sind also Dinge passiert, die haben die Leute wahrscheinlich früher noch nie so gesehen. Wenn man das jetzt auf die heutige Zeit münzt, ist das ja noch, also wenn er das mit der Fallout-Serie vergleicht, ist das dann doch noch sehr harmlos.
Es musste vielleicht solche Sachen geben, damit solche Sachen wie jetzt entstehen können.
Klar, also Videodrome hat laufen gelernt, damit Fallout rennen kann, ist klar.
Genau.
Ich weiß das auch absolut zu schätzen. Ich bin ja auch ein Riesenfan von handgemachten Effekten, ne? Von handgemachten Gore, von handgemachten Körperhorror. Und das kann der Film. Aber da hätte ich mir dann mehr gewünscht. Ich hätte mir einfach, dass es mehr eskaliert zum Ende hin und vielleicht ein besseres Story-Aufhänger zum Ende hin gibt. Das hat mir einfach gefehlt. Und da bin ich vielleicht einfach zu verwöhnt von anderen Filmen unserer Zeit. Kann natürlich sein.
Schade.
Ja, ich habe hier nochmal unser Buch aufgemacht und geguckt, was da noch so drin stand. Hier steht zum Beispiel, Andy Warhol nannte Videodrome ein Clockwork Orange der 80er Jahre.
Ich habe das nämlich auch in so einer Künstlerrichtung drin. Ich habe auch irgendwas mit David Bowie im Kopf, aber das ist wahrscheinlich falsch. Dann war es wahrscheinlich Warhol.
Bowie nicht. Also Andy Warhol, der hat den Film auch ziemlich gefeiert damals. Aber ja, also vielleicht ist das wirklich so ein Ding, was man früher hätte sehen müssen, um da wirklich eine 8 oder 9 geben zu können.
Bisschen Nische ist es ja schon. Also du musst ja auch diesen gewissen künstlerischen Wunsch danach haben, damit du das so abfeierst. Aber
hatte ich auch, wie gesagt, ne? Der Wunsch war da und ich war auch begeistert, ne? Das ist ja grundlegend, ne? Aber wenn du dann die Hälfte des Films siehst und dann denkst du, okay, irgendwie lässt das gerade extrem nach. Ne? Wenn du der Druck lässt nach, da wird sich dann halt drauf konzentriert, okay, die Visual Effects gut hinzukriegen, die auch wirklich gut aussahen. Aber dann fehlte da einfach was. Mhm. Und das war bei mir leider der Fall. Ich kann aber jeden verstehen, der den Film abfeiert, denn schlecht ist er nicht. Also eine 5 ist schon sehr frech, muss ich sagen. Gebe ich selber zu, aber ich, wie gesagt, ich habe so viel besseren Shit schon gesehen mittlerweile. Da bin ich ein bisschen abgestumpft vielleicht. Ja.
Na gut. Ja, aber ein Klassiker, also kannst du wieder im Buch einen abhaken.
Richtig, richtig. Geht mit großen Schritten hier wieder voran.
Ja, sehr gut. Schade, dass der dir nicht gefallen hat, aber vielen Dank, dass du den hier vorgestellt hast.
Ja, nicht gefallen ist auch wieder hart, ne? Ist halt,
naja,
ja, war gut, war okay, so. So, na, alles unter einer 5 wäre schon scheiße.
Ja, eben, genau.
Ja.
Na gut, das aber von den Filmen, die wir gesehen haben.
Yes.
Ich glaube, nächste Woche habe ich dann auch mal ein bisschen mehr, aber du hast ja sowieso so viel noch auf Liste.
Das ja, ist ja, ob ich da noch drüber rede, weiß ich nicht. Ich bringe vielleicht mal was Besseres mit, was Neues oder so. So über die mittelmäßigen Sachen zu reden, ist aber entweder richtig scheiße oder richtig gut. Das sind so meine Favorites, aber so die Mitte ist immer so ein bisschen.
Ja, oder du machst einen Schnelldurchlauf, was du gegeben hast.
Das kann ich natürlich auch machen. Zack, zack.
Na gut.
Gut.
Ja, wir haben von letzter Woche aber noch den 42er der Woche offen.
Ja, Sekunde.
Ja.
Der 42er der Woche.
Genau. das große Flo-Special. Flo durfte den letzte Woche aussuchen und das hat er gemacht, denn er hat gesagt, Leute, sagt mir doch mal bitte, welchem überlebenden Filmcharakter wünscht ihr zum Ende des Films eher den Tod?
Sympathisch, das ist halt witzig auf jeden Fall.
Hab ich gemerkt, auch vorhin noch, dass das ja alles Spoiler sind.
Ja, deswegen auf jeden Fall eine Spoilerwarnung an euch. Also wir werden, das ist mir dann auch aufgefallen, als du es gesagt hast, wenn wir ja nur den Filmtitel nennen, über den ihr redet, selbst dann wisst ihr ja, dass am Ende jemand stirbt oder nicht stirbt. Genau, das ist dann auch schon ein Spoiler. Deswegen, 42er ist heute etwas spoilerig. Aber das Gute ist, wenn ihr bei Spotify hört, da gibt es jetzt, wobei nicht nur bei Spotify, die Timecodes sind bei euch allen jetzt mittlerweile drin. Bei Spotify gibt es aber diese Kapitelfunktion. Und da könnt ihr einfach den 42er überspringen. Easy peasy.
Yes. Ja, komm, wir starten einfach mal rein. Wollen wir trotzdem über den Film nochmal sagen, oder?
Ja, von mir aus. Also,
weil manchmal ist es ist ja nicht immer die Hauptfigur.
Ja, okay, hast auch wieder recht.
So, also bei Franzi geht's um Harry Potter. Sie sagt nämlich, Harry Potter. Die ganze Zeit wird gesagt, er muss sterben, weil er ein Horcrux ist und dann stirbt er einfach nicht.
Ey, ich glaube, ich habe bis heute auch nicht verstanden, warum, was da passiert ist am Ende. Ne? Ich habe das, glaube ich, einfach hingenommen.
Nein!
Kannst du mir das nochmal erklären? Wieso ist jetzt, warum hat Harry nochmal überlebt? Und wieso?
Damals, als Voldemort ihn ja angegriffen hat, als er dieses Baby war,
ja,
ist ein Teil von Voldemorts Seele in Harry übergegangen. Deshalb ist er ja der letzte Horcrux.
Genau. Ne?
Und als er dann im letzten Teil ihn gefangen nimmt und dann hier, weiß nicht, Avada Kedavra oder was er da macht, möchte er ihn ja umbringen. Er tötet dabei aber nur den Teil seiner eigenen Seele.
Und warum?
Verstehst du? Ja, weil er damit, er trifft nur, ist halt so.
Ja, genau, so. Den Punkt meine ich halt. Das verstehe ich nicht.
Das heißt, in Harrys Körper waren die ganze Zeit zwei Seelenteile, Harrys Seele und Voldemorts Seele. Und nur Voldemorts Seele stirbt und so kann Harry dann dabei überleben.
Ich habe noch irgendwie im Kopf, dass seine verstorbenen Verwandten ihm da irgendwie beigestanden haben in dem Moment.
Nein, das war im Teil davor. Nee. Dieser Shot war das, wo er mit Dumbledore dann in diesem weißen Raum da irgendwie stand. Weißt du? Wo da diese Wurmgestalt auf dem Boden liegt.
Junge, das ist wirklich, ich habe die Filme wirklich schon oft gesehen, ne? Aber ich glaube.
Ich nicht, ich habe den einmal nur geguckt. Den letzten. Den letzten habe ich nur einmal geguckt.
Ich habe dann einfach, glaube ich, hingenommen. So, ja, okay, da steht er wieder auf, da lebt er wieder. Voldemort kann umgebracht werden, Ende. So, ist halt super. Na ja, gut, okay, aber dann haben wir das jetzt auch mal komplett gespoilert. Das
ist
auch
wie mal Jesus sein. Quasi.
Ja, wie Jesus, der Film in Grün. Ghetto Forelle redet über The Shining, falls ihr The Shining noch nicht gesehen habt. Achtung.
Ja.
Wendy Torrance, in Klammern Shelley Duvall, aus The Shining. Ich habe sie über den ganzen Film über gehasst und gehofft, dass sie als erstes drauf geht. Das war schon hart. Die arme Frau, die musste sowieso komplett durch die Hölle gehen, glaube ich, während die den Film gedreht haben.
Die hat doch danach auch nicht mehr wirklich geschauspielert, weil das so schlimm war, ne?
Die hatte keinen Bock mehr. Da hat Herr Kubrick ein bisschen übertrieben, glaube ich.
Aber stell dir vor, du hast so einen erfolgreichen Film, ne, mit so einem Star wie Jack Nicholson an der Seite.
Ja.
Und dann hast du ja alle Chancen für eine gute Karriere und du sagst einfach so, ne, komm.
Ne, reicht jetzt auch. Besser wird's nicht. Hast du noch was?
Ja, ich suche gerade.
Ja, komm, nehmen wir die Xenia, die hat keinen gezielten Film, sondern ich will echt nicht böse rüberkommen, aber in jedem Til Schweiger-Film könnte die Rolle von Til Schweiger am Ende sterben. Würde der Story wenigstens mal etwas Tiefe geben, wenn er so ein Macho mal drauf geht und nicht alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, Grill mit der Familie und alle verstehen sich wieder, Ende wird.
Ja. Ich würde das korrigieren, ich würde den einfach schon am Anfang sterben lassen, den Charakter, und dann ist ja, glaube ich, der ganze Film einfach besser.
Am besten sollte er auch nur die ersten 5 Minuten Regie führen, schneiden und das Drehbuch schreiben und auch
Schauspieler. Ich finde das immer noch, du hast ja auch dieses ganze Interview mit ihm gesehen, ne? Bei Hotel Matze, was ja auch so absurd war. Und ich finde das immer noch strange, dass er erzählt, dass er während geshootet wird, diese Zeiträume, dass er dann abends, nachts schneidet und schreibt. Ja. Also da kann ja nur Scheiße bei rumkommen, wenn du den ganzen Tag arbeitest und dann bis nachts 3-4 Uhr am Skript schreibst und schneidest in deinem Trailer, um dann wieder morgens auf dem Set zu stehen, um dann wieder nachts zu schneiden.
Ich habe den Auftritt so geliebt, wo er da so erzählt, so ganz stolz, Und dann fragen die Leute, ja, was machst du denn hier? Und ich so, ja, ich schneide den Film. So, als wenn die so gefragt, so gesagt hätten, wow, Till, Wahnsinn, ja, dass du den Film schneidest, während wir drehen. Aber das ist ja eigentlich ein negativer Aspekt. So mal, spinnst du, dass du den Film jetzt schon, konzentrier dich doch lieber auf eine Sache. Und dann kommt sowas Tolles wie Klassentreffen 1.0 raus. Großartig, Till. Daumen hoch.
Wahrscheinlich war es wirklich genau so eine Tonalität. Auch so, was machst du denn hier?
Ja, genau. Und er kann es überhaupt nicht mehr, ich weiß auch nicht, hat er irgendwie kein Menschenverständnis, keine Menschen nicht lesen, wie die von ihm halten oder was? Also, ja, kann ich euch alles zeigen hier. Also, ich bin schon fast fertig mit dem Schnitt. Ja, super.
Aber auch geil, dass der sich einfach so wie wir so vor Premiere setzt. Und dann so, oh ja, wir haben ja heute 20 Minuten Material gedreht. Das kann ich ja jetzt ein bisschen zusammenschneiden. Hier nochmal einen coolen Soundeffekt drunter. Und dann
schön mit einer Ziggi und einem Weinchen. Ne? Hier schön ein bisschen Klassentreffen 1.0 schneiden.
Ich meine, das hätte mega Charme, wenn der wirklich so ein absoluter Künstler wäre. Also stell dir vor, man wüsste irgendwie, ja, Stanley Kubrick hat während 2001 gedreht, wurde immer nachts das zusammengeschnitten und so. Wie geil das wäre. Ja. Richtig der Mythos. Aber da kommt halt so eine Scheiße bei rum.
Ja, das hat er bei Manta Manta 2 safe auch gemacht. Und selbst dann ist ihm nicht aufgefallen, dass bei Manta Manta 2 gefühlt die Autos eine Minute Screentime hatten. Naja.
So, Leon hat geschrieben, dem stimme ich voll zu, in Marvel Endgame hätten ruhig noch ein paar Helden sterben können. Dafür, dass es ein finaler Kampf war, der Filme lang vorbereitet wurde, ist ein Toter auf der Seite der Guten ein wenig läppsch. Dabei ist es egal welcher. Es gibt so viele, 2 bis 3 weniger hätten den Film nur unvergesslicher gemacht.
Bei welchem Endgame jetzt? Ich habe jetzt gerade nicht...
Ja, genau, bei Endgame.
Ja, bei Endgame. Ja, dachte ich mir tatsächlich auch. Also, MCU hat natürlich Angst, da irgendwelche Charaktere sterben zu lassen. Und ich bin fast der Meinung, es dauert nicht lange, bis diese Charaktere, die da gestorben sind, auch wieder leben. Irgendwie fühlt sich das nicht so.
Da habe ich letztens noch was zu gelesen, weil ja gesagt wurde, Robert Downey Jr. hat gesagt, er wäre immer offen für die Rolle, weil das so die Rolle seines Lebens ist. Ich weiß gar nicht, wie der Showrunner da heißt, der das Ganze konzipiert hat. Der hat gesagt, nee, das ist schon endgültig gewesen mit dem Tod für die Storyline. Also
Kevin Feige oder was? Hat das
ja,
gesagt?
Genau. Ja, ich glaube schon, oder? Wer hat denn.
Das ist halt so der Endgame? Head of MCU. Ich weiß nicht, wen du mit Showrunner meinst.
Ja, entweder. Ja, die Russo Brothers, aber ich glaube, es war Feige.
Ja, die Russo Brothers haben, genau,
Regie directed, geführt. Genau. Ja. Aber ich glaube, es war Feige. Also, der hat gesagt, der Tod ist eigentlich für die Story endgültig. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, das ist ja meine Theorie, dass sie irgendwie mit, keine Ahnung, Doctor Strange oder sowas, irgendwie noch mal ein Portal aufmachen und Robert Downey Jr. dann für 10 Minuten noch mal wiederkommt. So, ja einmal, wir rufen ihn noch mal quasi an aus der anderen Vergangenheit, aus der Dimension. Wir nehmen zum Reich der Toten Kontakt auf. Und dann ist er zwar noch mal da, aber er ist trotzdem tot. So.
Ja, ich glaube eher, das wird Richtung Multiversum gehen. Dass es einfach nicht der Tony Stark ist, der halt am Ende draufgegangen ist, sondern eher
Genau, so könnte man es auch machen.
Eher der, so ein Paralleluniversums-Tony Stark. Ne?
Aber hey, unser Tony ist in unserem Universum gestorben. Wir brauchen deine Hilfe, Tony. Alles klar, ich rufe die anderen Tonys an.
Ja, Tony.
Und dann gibt's so wie bei Rick and Morty diese Zitadelle der Tonys.
Das könnte ich mir sogar vorstellen, ey, dass Tony Stark sich so was aufbaut, wenn er könnte. Ja.
Basti schreibt, um mal hier weiterzugehen mit euren Kommentaren: Ich würde es Dominic Toretto aus der Fast and Furious-Reihe gönnen, damit vielleicht damit endgültig die ewige Milchkuh Fast and Furious ein Ende findet und würde nicht bis zur Besinnungslosigkeit ausgeschlachtet wird. Und nicht bis zur Besinnungslosigkeit ausgeschlachtet wird, ja.
Das ist Vin Diesel oder wer ist nochmal Dominic Toretto?
Genau, ja. PS, aber vielleicht kommt er dann als Geist wieder und wird dann zu einer Art Ghost Rider.
Oh Gott.
Wer weiß, bei Fast and Furious weiß man nie.
Ja, das würde mich jetzt nicht wundern tatsächlich. Ach du meine Güte, ey.
Ja, irgendwann reicht's auch mal, oder?
Ich habe da letztens noch drüber nachgedacht, weil jetzt der neue Godzilla-Film ja auch im Kino ist. Und den nehmen ja auch einige auseinander. Ich habe ihn noch nicht gesehen, vielleicht ist er wirklich kacke, aber ich mag ja die Godzilla-Filme, die jetzt auch so aus Hollywood kamen die letzte Zeit. Die machen Spaß, obwohl die natürlich ein komplett No-Brainer sind, ne? Und ich überlege halt, gibt's auch Menschen, die dasselbe von der Fast and Furious-Reihe sagen, ne?
Dass sie so geil ist.
Ja, bestimmt. Ja, dass sie wissen, dass sie scheiße ist, aber es trotzdem gerne gucken, weil es ein No-Brainer ist.
Bestimmt. Ja. Ich glaube auch. Das ist einfach so anmachen, Kopf aus und 2 Stunden rieseln lassen.
Naja. Evelyn's Toadstoolhouse schreibt, in Poor Things ist mir der Charakter von Mark Ruffalo den ganzen Film über derbe auf die Nerven gegangen. Natürlich hat es ein schönes Ende für ihn genommen, aber ich finde, da hätte man noch etwas grausamer werden können. Man hätte nachdem, also jetzt Achtung, fetter Spoiler für Poor Things, ja.
Wupp, wupp, wupp.
Man hätte, nachdem das Gehirn der Ziege in seinem Körper war, noch so viel Schindluder mit seinem Gehirn anstellen können. Verschwendetes Potenzial in meinen Augen. Ja, vielleicht ja. Gibt es noch einen zweiten Teil, kann ja sein.
Finde ich aber gut. Also ist ein Ansatz, der hätte auch draufgehen können, das stimmt.
Ja, ich fand diese ganze Geschichte, ne, mit diesem, das hatte noch allgemein sehr viel Potenzial. Ich finde, in der Welt von Poor Things kann man allgemein noch einiges anstellen. Aber wer weiß, vielleicht kommt noch mal was, vielleicht nicht. Also die Geschichte von dem Charakter von Emma Stone, ich glaube, da ist ein Haken dran, aber na, vielleicht noch mal aus demselben Universum irgendwas. Wäre mal cool.
Mantel des Schweigens schreibt, das Baby aus Ice Age 1, es hätte in so vielen Szenen draufgehen können und trotzdem nervt es einen bis zum Ende.
Ja, ist wirklich unangenehm auch, ne? Ich fand das auch irgendwie ziemlich nervig damals als Kind.
Ja, also das war wirklich mit Abstand der doofste Charakter aus dieser Truppe.
Ja, obwohl du halt schon ziemlich doofe Charakter dabei hattest auch.
Nein, die anderen waren alle cool. Sid war cool, Manny war cool, Diego war cool.
Ja.
Das Eichhörnchen war cool.
Ja, der ist ja nicht Teil der Gruppe gewesen, ne?
Ah, für mich schon, der gehört dazu.
Im Herzen mit drin.
Im Herzen ist er dabei, ja. Nur dieses scheiß Baby, ey.
Ja, dann sind wir wieder durch. Danke, Flo, nochmal für diesen 42er. Im nächsten 42er geht es mal wieder darum, ihr könnt uns egal welche Frage stellen. Ja, wir haben mal wieder ein FAQ. Ich glaube, zum großen 1 oder zu 0 ne, der 10er Folgen, alle 10 Folgen mal, haben wir immer dieses FAQ gemacht. Haben wir natürlich jetzt durch die 100. Folge ein bisschen verbummelt. Da tun wir aber jetzt nach. Ihr könnt unter dem aktuellen Post auf Instagram 42 Podcast, da könnt ihr dann quasi eure Frage stellen, die euch auf der Seele brennen, zu Themen in der Filmwelt hoffentlich. Oder wie gesagt, wir hatten letztes Mal, was isst am liebsten auf dem Brötchen oder so. Ja, könnt ihr auch fragen. Vielleicht reden wir aber nicht drüber. So, ja.
Genau. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Kommen wir aber jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie, die besten Filme aller Zeiten überhaupt, die wir jemals hatten.
Auf IMDb.
Auf IMDb, vielen Dank.
Ja.
Und wir sind angekommen mittlerweile bei Platz 118. Stirb langsam aus dem Jahr 1988 von John McTiernan.
180th place, Die Hard, from the year 1988, and the director is John McTiernan.
Yes, ein Weihnachtsfilm.
Ein Weihnachtsfilm auf unserer Liste. Schon lange keinen mehr gehabt, ne? Der letzte.
Ich würde sagen, ist der erste, oder? Auf der Liste.
Ja, ist das Leben nicht schön? Ist auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm. Den hatten wir ja vor einer ganzen Weile.
Warte mal, ist das? Ah, stimmt, 22.
Ja, oh, krass. Boah, Platz 22, holy shit. Und danach kam, glaube ich, nicht mehr so wirklich was. Ne? Also klar kann man die Filme an Weihnachten gucken, aber so wirklich Weihnachtsfilm, ich scroll mal durch.
Das ist ja auch die Frage, zählt Stirb langsam jetzt als Weihnachtsfilm oder nicht?
Jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe,
an Heiligabend.
Jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, unterschreibe ich das. Ohne drüber nachzudenken. Der Film ist mehr Weihnachtsfilm als Harry Potter, als Herr der Ringe, als Filme, die sonst im Fernsehen laufen. Weil der wirklich an Weihnachten spielt und auch viele Weihnachtselemente drin hat. Ich habe das sonst auch immer so, ja, okay, komm, aber ist halt wirklich ein Weihnachtsfilm.
Ja.
Nur mal ein etwas anderer Weihnachtsfilm, ne?
Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe den bisher noch nie gesehen. Also,
ja, irre.
Natürlich weiß ich so grob, worum es ging, aber das war so 1988, so knapp vor meiner Zeit einfach. Weißt du?
darauf schiebst du halt jetzt.
Ja, das war, also ich war nie in dem Alter, dass ich gesagt habe, jetzt gucken wir mal. Und bei uns zu Hause war der halt auch kein Thema. Aber ich kann mal kurz vorlesen, worum es geht.
Ja, worum geht's denn? Sag mal.
Also, John McClane, Polizeibeamter bei der New Yorker Polizei, versucht das Leben seiner Frau Holly Gennaro und einigen weiteren Personen zu retten, die während einer Weihnachtsfeier im Nakatomi Plaza Gebäude in Los Angeles vom deutschen Terroristen Hans Gruber als Geisel genommen wurden.
Yes. Yes.
Bruce Willis gegen Alan Rickman.
Großartig.
Ziemlich cool eigentlich.
Absolut. Und in dem Film starten wir direkt mit rein. Ich glaube, Hans Gruber ist einer der großartigsten Antagonisten der Filmgeschichte.
Ja.
Also ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen Ich habe ihn jetzt zum, und das muss man sagen, im Originalton ballert Alan Rickman noch mal ganz anders als in der deutschen Fassung. Es ist unfassbar, was für eine Spannung dieser Film aufbaut. Weil du halt diese ganze Zeit diese Kommunikation auch zwischen Antagonist und Protagonist hast. Die reden halt miteinander. Und das hast du halt bei super vielen Filmen nicht. Dann macht jeder so sein eigenes Süppchen und am Ende treffen sie aufeinander. Aber der ganze Film über herrscht dieser Clinch und erwischt der eine den anderen und wie kriegt er irgendwie, und auch in diesem sehr engen, ne, also das, was ich vorhin schon meinte, dieses sehr eingeschränkte Terrain, was ja der Film da mitbringt. Ne? Es spielt ja alles in diesem Hochhaus und das ist das, was den Film auch für mich total ausmacht. Ne?
Ja, ich habe dazu gleich eine These, aber vorher wollte ich kurz auf die Synchro eingehen, denn ich wusste auch nicht, soll ich ihn auf Deutsch oder auf Englisch gucken. Ich habe mich dann für Deutsch entschieden, ja, pass auf, weil die Begründung war, diese Filme sind ja Kult geworden, auch in Deutschland so, ne?
Ja.
Und die sind ja damals Kult geworden, weil unsere Eltern oder so im Kino waren und sich gedacht haben, boah, wie geil. Und dann lief der im Fernsehen und die dachten sich, boah, wie geil. Und der lief ja immer auf Deutsch da. Die haben ja immer die deutsche Fassung gesehen. Die haben ja nie gesagt, ach komm, wir gucken jetzt aber mit Untertitel hier. Das gab's ja nicht damals. Wenn du ins Kino gegangen bist, Zurück in die Zukunft, Stirb langsam, alles, was cool geworden ist, ist ja alles immer deutsch gewesen.
Ja, ja, ja.
Deshalb wollte ich den so experience. Plus, die deutsche Synchro ist ja hier auch schon sehr besonders mit Yuppie, yay, Schweinebacke. Das wollte ich mir nicht, wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Deshalb habe ich gesagt, komm, auf Englisch kannst du ihn immer noch mal gucken, gib's dir einmal auf Deutsch und dann dann hast du das endlich mal gesehen.
Aber alleine das, ne? Es ist so absurd. Auf Englisch, ich mach's mal ein bisschen zensiert. Yippie-ki-yay, fucker. Nee, falsch rum. Ist auch egal. Motherfucker. und auf Deutsch ist einfach Yippie-ki-yay, Schweinebacke. So, auf Englisch ist das halt so ein richtiger ich fick dich jetzt richtig Moment. Und auf Deutsch ist halt so, okay,
Schweinebacke.
Schweinebacke, okay. Wer ist auf die Scheiße gekommen? Aber ja gut, wie willst du Motherfucker auch übersetzen, ne? YPKJ, Mutterficker. Ja, großartig. Ja,
oder Hurensohn, könnte man da sagen.
YPKJ, Hurensohn, finde ich auch nicht schlecht.
ich wollte, ja.
Oh, schön.
Ich habe eine Theorie, die möchte ich kurz mit dir teilen, weil du auch gesagt hast, dieses Spiel zwischen Protagonist und Antagonist,
ja.
Die reden miteinander, kann er ihn erwischen, wer kann wen schlagen, über so einen langen Zeitraum auch. Ich finde das auch in dem geschlossenen Setting geil. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist für mich der bessere Heat.
Ja, total, total.
Oder?
Ja.
Also es ist immer dieses, ja, eins gegen eins, gut gegen böse. Aber es war viel geiler als Heat einfach.
Du hast auch dieses Beziehungsdrama ja schon irgendwie mit drin.
Genau.
Ne? Ist jetzt nicht so krass wie bei Michael Mann, der dann bei jedem Charakter, den er da irgendwie hat, ein Beziehungsdrama mit reinbringen muss, warum auch immer, verstehe ich bis heute nicht. Aber
ja, auch die Bösewichte, also die Helfer des Bösewichts, sahen auch ein bisschen ähnlich aus wie der eine aus Heat mit so langen blonden Haaren.
Ja, stimmt. Die deutschen Terroristen,
das waren ja in der deutschen Synchro bei mir keine Deutschen, aber ich hatte dann noch mal ein bisschen dazu geguckt. Aber
was waren die denn noch mal? Was
Iren oder sowas, glaube ich. Das war ein bisschen undefiniert.
Warte, Hans Gruber soll ein Ire sein?
Ja, das war so sehr vage. Ich wollte aber sagen, der Film macht auf jeden Fall im Gegensatz zu Heat viel mehr richtig. Also zum einen finde ich das sehr geil in diesem geschlossenen Setting, in dem Tower. Weil der
Absolut.
Tower relativ groß ist und verschiedene Ebenen auch hat, mit Dach, mit Luftschächten, mit Etagen. Aber du bist in so einer Kapsel. Also von außen versuchen sie ja teilweise reinzukommen, aber es klappt ja nicht.
Genau.
Ja? Deshalb ist es so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so der Geist im Haus oder irgendwie sowas, so ein bisschen. Und ich find's auch geil, dass es an einem Abend nur spielt. Ich hatte gelesen, die Buchvorlage, glaube ich, spielt an drei Weihnachtsfeiertagen. Das haben sie hier gekürzt.
Ja.
Finde ich auch viel geiler auf fürs Pacing.
Ja.
Weil es dann so eine natürlich geschlossene Geschichte ist, die sich so ein bisschen wie in Echtzeit anfühlt. Und ich fand auch sehr gut, wie die ganzen Side-Charaktere eingeführt wurden. Weil es gibt ein paar Side-Charaktere, aber die wurden im richtigen Maße eingeführt.
Genau.
Mit der richtigen Menge Unterbau. Also, da ist jetzt keiner, wo du dir denkst, so, boah, komm, warum hat denn der so viel Screentime? Oder warum kommt denn der jetzt überhaupt vor? Sondern du weißt, okay, diese Figur kommt, weil die wird irgendeine Funktion haben dann. Und wenn das nur ein bisschen ist, dann wird die genau so viel eingeführt, wie sie eigentlich bräuchte.
Und wenn die keine direkte Funktion hat, so wie der Chauffeur zum Beispiel, dann machen die einfach Spaß. Dann sind die einfach da, damit der Film besser wird.
Das ja, aber ist der so, Chauffeur hat doch am Ende doch eine Funktion.
Ja, ja, eine kleine Funktion hat er schon, aber ja, genau, das hätte noch nicht mal sein müssen. Also ich finde, der Film ist halt nicht so kackend ernst. Das macht für mich einen Actionfilm auch immer noch mal eine Ecke besser, wenn du sagst, mit einem kleinen Augenzwinkern mache ich hier und da auch mal ein Späßchen, aber gehe dann doch wieder voll rein in die Action und es ist ja eigentlich ein ernstes Thema. Die wollen ja das komplette Gebäude da in die Luft sprengen. Die nehmen Geiseln, die da in Gefahr sind. Aber trotzdem hast du dann da halt einen Polizisten, der draußen steht und mit John McClane über Funkgerät redet und die hauen sich dann mal gegenseitig so Sprüche um die Ohren und so, damit man
auch mal aber geil,
lachen kann. Ne?
Ich finde aber geil, auf der ernsten Seite ist ja auch brutal. Ne? Also ja, total. Da fließt ja ordentlich Blut oder John McClane, also Bruce Willis, der wird auch ordentlich ramponierter im Laufe des Films.
Ja.
Aber dieser lustige Aspekt, ich hatte nämlich mich noch mal so ein bisschen schlau gemacht danach zu dem Film.
Ja.
Und es wurde immer gesagt, das ist so ein Switch gewesen in der Erzählweise von Actionfilmen. Weil davor waren Actionfilme immer so sehr hart. Das waren immer so knallharte Typen, weißt du, denen macht gar nichts aus, die rennen da durch, so Ein-Mann-Kampfmaschinen. Und Bruce Willis kam eigentlich aus einer Comedy-Richtung. Der hat vorher, glaube ich, Sitcoms oder so produziert.
Genau,
und dann
war
der so ein etwas nahbarer, verletzlicherer Hauptdarsteller, der auch mal ein paar Jokes gemacht hat oder so und nicht so ein Rambo oder so ein Terminator oder sowas.
Ja, das kannst du aber nicht allgemein auf Action münzen, sondern auf diese Action-Heroes, würde ich sagen. Weil
du hattest ja schon
viele Buddy-Movies vorher, ne? Also Mel Gibson, wie heißt der nochmal? Lethal Weapon. Die Lethal Weapon-Reihe, die hat ja auch viel mit Humor gespielt, war aber auch trotzdem eine Action-Film-Reihe. Aber klar, diese Helden, die, ne, diese, ich schaue nicht in die Explosionen und gehe einfach weg, ne, diese klassischen Klischees, ne, Arnold Schwarzenegger,
genau.
Sylvester Stallone und so weiter, und er ist halt der halt mal Humor reingebracht hat, stimmt schon.
Ja, also mir hat der Film echt gut gefallen, vor allen Dingen mit Heat im Hintergrund.
Ja.
Ich verstehe auch, dass er als Weihnachtsfilm gerankt wird, weil der eine sehr gute Antithese ist zu diesen ganzen richtig kitschigen Weihnachtsfilmen.
Genau.
Also wenn man irgendwie zu Hause sitzt und sagt, ey, komm, ja, es ist Weihnachten, ich möchte irgendwas ein bisschen Thematisches gucken, irgendwas mit Tradition, aber diese ganzen Schnulzen und hier Weihnachtsgesinge und Kinder und Geschenke, das geht mir alles auf den Sack, dann ist Stirb langsam wirklich, verstehe ich, warum der sich etabliert hat.
Ja, gerade auch, weil du halt einprägsame Charaktere hast. Du hast einen spannenden Film an allen voran. Du hast aber auch keinen, der ist nicht zu lang, der Film mit seinen 2 Stunden. Ne? Also der zieht dich schon in den Bann so ein bisschen. Du hast diese Weihnachtsthematik schon noch da. Du hast Weihnachtsmusik in dem Film und so weiter. Also ich glaube schon, wenn man da Bock drauf hat, kann er an Weihnachten gut funktionieren. Das habe ich bisher mein Leben lang, habe ich das von mir weggedrückt. Aber jetzt, wo ich ihn noch mal gesehen habe, denke ich mir, okay, eigentlich stimmt das schon.
Und ich finde, also die Action ist auch echt gut gemacht. Also sowohl so die Kampfsachen oder Schießereien oder so, als auch die, wo es mal blutig wird oder wo er da in Scherben tritt oder irgendwie sowas. Oder da, wo der Chef direkt am Anfang erschossen wird. Und man muss auch sagen, die Charaktere sind auch echt gut. Also gerade Alan Rickman, so.
Ja.
Ich glaube, das war auch echt neu, dass der Bösewicht nicht einfach nur böse ist, sondern dass er halt selber, also oft waren ja Bösewichte dann so muskelbepackt, ich leg alle um. Und jetzt ist er eher so ein smartes Brain, der andere hat, die Drecksarbeit für ihn so erledigt.
Der halt auch Gefühle hat, ne? Also es gibt ja eine Szene, wo dann halt die Frau reinkommt und sagt, ey, wir haben hier eine Schwangere, können wir die Geisel vielleicht, oder können wir eine Couch haben oder so? Und er geht ja wirklich drauf ein. Also ihm liegt ja nichts ferner, als da die Unschuldigen zu verletzen eigentlich. Der will seine Kohle eigentlich haben und fertig ist.
Genau,
ne?
er ist smart genug zu wissen, okay, das kann ich jetzt machen. Das,
ja, genau.
Das macht man so, das gefährdet den Plan nicht, dann mache ich das halt.
Genau.
Weil ihm, er möchte ja nur die Kohle, so. Und ich mag das sehr gerne, wenn Bösewichte smart sind und nicht einfach böse.
Absolut.
Und deshalb auch sehr, sehr cool geschrieben und natürlich sehr geile Schauspieler von Alan Rickman. Und es war echt mal schön, wieder Alan Rickman zu sehen. Also ich vermisse ihn auch ein bisschen.
Ich vermisse ihn total. Ey, der hat so großartige Rollen. Also wenn ihr Alan Rickman gerade euch nichts sagt, Severus Snape aus Harry Potter oder bei Sweeney Todd hat er mitgespielt. Also Alan Rickman ist ein ganz, ganz großer Schauspieler, der viel zu früh von uns gegangen ist. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Und gerade hier sieht man der kann einfach alle Genres, ne? Ich meine, er hat immer so diesen leichten Bösewicht-Aspekt mit drin.
Ich verstehe auch gar nicht, warum die den nicht mehr in solchen Rollen gecastet haben.
Schade.
Also der ist ja so ein guter Bösewicht.
Super, super schade. Aber das, was wir von ihm haben, das wird uns keiner nehmen können. Aber wie gesagt, Hans Gruber, wirklich Top 10 der besten Filmbösewichte aller Zeiten. Macht super Spaß. Und das ist das, was ich meiner Meinung nach auch als großes Problem von vielen anderen solchen Filmen ansehe.
Ja, ja.
Viele konzentrieren sich immer nur auf den Protagonisten. Aber ja. Ein Protagonist ist nichts ohne seinen Antagonisten. Du musst einen mindestens so guten Antagonisten haben. Das hat man ja bei Dark Knight zum Beispiel gesehen. Batman funktioniert nur mit einem guten Antagonisten. Sonst ist es halt ein relativ unspektakulärer Charakter.
Genau, und das gut, also es funktioniert so gut, weil der Protagonist über sich hinauswachsen muss,
genau.
Durch die Aufgaben, die der Antagonist ihm stellt.
Richtig.
Und in ganz vielen Filmen ist es ja auch so, ja, okay, ich bin der Krasseste, okay, dann erledige ich jetzt diese Aufgabe. Aber Bruce Willis hat ja auch hier manchmal so Sachen, wo er sagt so, was mache ich denn hier gerade? Und das sorgt ja auch dafür, dass du selber nicht als Zuschauer denkst, so, was läuft denn hier gerade?
Ja.
Sondern der Charakter sagt das selber, so, wie absurd ist das gerade? Was ja eine sehr menschliche Reaktion ist. Das heißt, er spiegelt quasi dein eigenes Denken, wenn er sich da mit so einem Feuerwehrschlauch vom Tower abseilt, dann sitzt man da nicht und denkt sich, was eine Scheißszene, sondern man denkt sich, ja, guck mal, krass, dass der das macht, er denkt sich das selber. So.
Das mag ich auch total, dass der Film jetzt nicht auf unfassbare Realismus geht. Ne? Also du hast da manche Szenen bei, wo du denkst, okay, ja gut. Okay,
ja, ein guter Actionfilm muss ein bisschen unrealistisch sein.
Richtig. Wir sprechen hier immer noch über Fiktion. Und das bringt den Spaß ja auch mit rein. Ne? Also du solltest vielleicht, ne, wenn du abgedreht bist, dann werd bitte richtig abgedreht und nimm dich nicht zu ernst, so wie Fast and Furious auf dem Mond. Ne, das ist mir dann doch schon wieder so ein bisschen, ich nehme mich total ernst und jetzt fliege ich mit meinen Autos auf den Mond. Das ist dann halt schon wieder weiß ich auch nicht.
Ja.
Aber hier ist wirklich die Balance einfach perfekt. Und da können sich eigentlich einige noch was von abgucken, was allen voran leider nicht beim Rest der Reihe funktioniert hat. Du hast wahrscheinlich dann Teil 2 bis 5 nicht gesehen.
Nee, also für mich war die Geschichte jetzt eigentlich auch vorbei. Also ich habe das gesehen, dass es die gibt und ich habe mich gefragt, warum sollte man das nochmal machen? Geld, aber
Das ist leider Gottes das Thema. In keinem anderen Stirb langsam Film ist dieses diese Situation, in der die sind, ne? Dass sie in diesem Gebäude gefangen sind. Ne? Mhm. Und dass er alleine durch die Lüftungsschächte kriecht und da alleine diese Gruppe von Terroristen irgendwie niederstrecken muss. Du hast den Gedanken, Grundgedanke ist da, aber die spinnen das immer und immer weiter. Es wird immer größer, dann explodieren Helikopter dann weiß ich nicht. Der zweite Teil war, glaube ich, noch ganz gut, aber an den kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, was da storymäßig passiert ist. Spricht jetzt nicht unbedingt für den Film. Am meisten ist mir der im Kopf geblieben und mit Laufen der Zeit ist halt auch die Reihe immer schlechter geworden. Was mir sehr leid tut für Bruce Willis, der jetzt auch gerade mit Krankheit zu kämpfen hat und sich zurückgezogen hat durch Alzheimer, glaube ich, war es, ne?
Ich glaube auch, ja. Tut mir echt leid für ihn.
Ja.
Ich wollte noch sagen, zur Charakterentwicklung. Also, erstmal ist es ja ein sehr guter Aufhänger, dass man eine Fallhöhe hat mit seiner Frau. Also, das macht das Ganze ja so ein bisschen greifbarer auch. Und diese Charakterentwicklung, die der durchmacht, ist perfekt an seinem Shirt erkennbar. Am Anfang noch weiß, irgendwann dreckig, grau, komplett grau irgendwie und irgendwann ist es gar nicht mehr da. Also, wenn ihr wissen wollt, wie steht's gerade um Bruce Willis, einfach gucken, wie sein T-Shirt aussieht.
Richtig. Ja, genau. Oder die Füße angucken, wie viel Scherben er schon getreten, genau. Dass er keine Schuhe anhat. Ja, fantastisch.
Möchtest du sagen, was du ihm gegeben hast?
Ja, für mich ist der Film beinahe perfekt. Man hat an manchen Stellen einen kleinen Downer. Da wird es dann doch ein bisschen weniger, gerade so letzte Drittel, kurz vorm Finale. Ja, verliert ein bisschen an Drive. Und was ich auch beim Gucken gesehen habe, der hat schon ein paar Filmfehler drin. Ne? Also gerade so Sachen wie der Stuntman von Bruce Willis fällt die Treppe runter und dann wird ein bisschen zu spät gecuttet. Also, der ist jetzt nicht perfekt geschnitten, der Film, aber alles in allem trotzdem für mich nur 9. Also für mich
krass, okay.
Einer der Paradebeispiele für einen guten Actionfilm und ich würde gerne mehr solche Sachen sehen. Ich liebe sowas. Ja.
Ich hatte auch den Funfact gesehen, dass die diesen Sturz von Alan Rickman gedreht haben. Und gesagt haben, okay, wir zählen runter, 1, 2, 3, und dann lassen wir dich fallen und dann filmen wir. Aber sie haben ihn schon bei 2 fallen lassen und deshalb war seine Reaktion sehr realistisch, weil er halt wirklich nicht damit gerechnet hat.
Da muss ich auch jedes Mal dran denken, wenn ich diese Szene sehe. Wobei jetzt wir schon wieder das Ende gespoilert haben.
Er sieht aber ein bisschen aus mit dem Bart und der Frisur wie Lin-Manuel Miranda, oder? manchmal.
Boah, ja, das ist auch wirklich sehr weit hergeholt. Da müssen wir jetzt nochmal sehen. Da tun wir einen Vergleich.
Es kommt auf die Perspektive an.
Aber ja, so ich verstehe, was du meinst, ja.
Der ich dachte Blick. Nämlich die ganze Zeit, so, irgendwie sieht er ein bisschen anders aus, aber ja, genau.
Ja, der hat so einen Ficklich-Blick, ne? So einen Ficklich-Blick, der hat Lin-Manuel Miranda auch, ja.
Ja, aber der sieht lieber aus. Also das könnte der böse Bruder sein.
Ja.
Der böse Halbbruder. Ja, also ich, also für mich ist das so mit der beste reine Action-Held-Film, den ich bisher so gesehen habe. Also auch ich fand den auch besser als Terminator. Also über Heat brauchen wir gar nicht reden.
Terminator 2, fandst du den auch besser als Terminator 2?
Ja, ich fand den besser als Terminator, ja. Okay. Wir können auch gerne die Plätze mit Heat tauschen.
Wir waren
uns ja beide einig, dass der sowieso viel zu weit oben ist. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil die Story ist ja jetzt nicht mega aufmachen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte auch immer, dass es so ein bisschen um was Größeres geht. Na, das ist ja jetzt hier nicht so der Fall. Es ist ja einfach viel Action. Deshalb schwanke ich gerade, aber ich bin bei einer sehr guten 8 gelandet.
Mhm, okay. Ja, aber freut mich, dass der Film dich abgeholt hat, obwohl du den noch nie gesehen hast, ne? Weil ich gerade bei Stirb langsam hat man eine gewisse Erwartungshaltung durch diesen ganzen Hype, der da drum herrscht, vermute ich jetzt einfach mal. Aber der kann ja auch viel von diesem Hype auch erfüllen, sag ich mal. Ne?
Also der hat mich jetzt nicht berührt oder hat mich zu groß zum Nachdenken gebracht, aber der hat mich sehr gut unterhalten.
Das ist ja auch Ziel und Sinn und Zweck des Ganzen, ne? Also mehr wollte der Film auch nicht. Und das kann er mit Bravour, kann er das abhaken. Abgesehen von dem deutschen Titel, den ich immer noch nicht so ganz.
Ja, warum? Also, ja, stirb hart klingt wahrscheinlich scheiße.
Ja, stirb. Also, langsam sterben ist ja eigentlich auch eine harte Art zu sterben. Ne? Kann man auch übertragen, aber trotzdem ist Die Hard einfach. Der hätte auch in Deutschland funktioniert, der Titel, finde ich.
Ja, Die Hard klingt auch viel härter einfach.
Ja.
Aber hättest du ihn dann stirb hart genannt? Weil in Deutschland hätte er nicht funktioniert.
Also,
ja,
aber stirb langsam, wenn du den übersetzen musst, dann ist stirb langsam schon
du
okay.
Musst. Ja, du musst den übersetzen, weil sonst hätten die Deutschen gesagt, die hart? Was ist denn die hart?
Oh ja, stimmt, du hast recht. Den ganzen Trottel, ja, die hart. Ja, okay, nee, dann ist alles gut. Dann ist das vielleicht einer der wenigen Filmtitel, die man vielleicht übersetzen muss.
Ja. Yippie, Schweinebacke. möchtest du parallel mal gucken, was auf unserer anderen Liste noch
ja,
ist?
Ja, ich hab's letzte Woche versaut. Ich habe letzte Woche den Platz von diesem Film genannt. Aber ich kann gerne, also letzte Woche habe ich auch gesagt, Platz 118 ist Fargo, ne, das haben wir ja. Dann gehen wir jetzt auf den Platz von Hamilton ein. Ich glaube, 122, ja. Hamilton ist Toy Story 3.
Oh!
Ja, auf Platz 122. Ne? Wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen umdenken. Das war letzte Woche, hat da ein bisschen ein Loch in unsere Planung gepfeffert, aber ja.
Der ist bei uns auf 93, habe ich gerade noch mal geguckt.
93. Ja, so weit auseinander gar 3. nicht da, ne?
Eins unter Oppenheimer. Geh und sie, Oppenheimer, Toy Story 3.
Ja, das unheilige, die unheilige Trilogie auf jeden Fall.
Ja, genau. ja, das war doch schön. Nächste Woche haben wir den bisher ältesten Film. Da bin ich gespannt. Kleiner Echt? Spoiler an der Stelle. Ja, also keiner, den wir bisher hatten, war älter.
Wirklich? Da muss ich jetzt.
Ja, ich hab gerade noch mal geguckt.
Nee, das kommt noch. Du hast recht. Du hast recht. Bisher hatten wir noch keinen Film, der älter war. Da kommen auf jeden Fall noch ältere Filme auf der Liste, aber das gibt's ja nicht. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen rein in die Vergangenheit. Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst.
Ja, da können wir auf jeden Fall wieder einen abhaken, weil der, glaube ich, auf jeder Liste steht mit Filmen, die man mal gesehen haben muss.
Ja, das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nächste Woche einschalten, Kinder. Und bis dahin gerne dann eure Frage an uns beim 42er der Woche auf Instagram unter den aktuellen Post hauen.
Yes, vielen Dank. Wir melden uns nächste Woche wieder. Guckt schöne Filme bis dahin.
Yes.
Macht's gut, Leute.
Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.